Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis und alle, die es werden wollen.
Mein Name ist Christopher Rauen.
Und mein Name ist Andreas Steinhübel. Wir arbeiten beide seit über 25 Jahren als Business Coaches und sind ursprünglich Diplompsychologen.
Und mit diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen rund um das Thema Coaching teilen und dabei auch ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken.
Und heute sprechen wir über das Thema Lust auf Leistung. Und ich mache mal eine Selbstoffenbarung. Während ich über das Thema nachgedacht habe, Christopher, habe ich eine ganz ernsthafte Lust empfunden, heute was zu leisten. Kannst du diesem Gefühl was abgewinnen?
Ich finde das ganz hervorragend, weil für viele Menschen ist ja Leistung irgendwie was Quälendes. Und für mich und auch für dich, wenn ich das so sagen darf, ist ja Leistung erstmal per se nichts Negatives, sondern ich finde das ja gut. Ich freue mich, wenn ich leistungsfähig bin. Ich freue mich, wenn andere Menschen leistungsfähig sind und da Freude dran habe. Man muss natürlich darauf achten, dass ein Aspekt da nicht so sehr in den Vordergrund beikommt, nämlich sie über Leistung zu verschleißen. Weil ich glaube, das gibt bei vielen Menschen dann so eine negative Kombination zum Thema Leistung oder eine negative Assoziation zum Thema Leistung. Und für mich ist Leistung deswegen ja erstmal, wie gesagt, was Positives, wenn eben diese Bedingung erfüllt ist, dass es nicht mit Verschleiß zusammenhängt, sondern dass es wirklich darum geht, Freude an Leistung zu haben, Freude am Schaffen, auch Freude an der Selbstbestätigung, die in Leistung drinstecken kann. Deswegen ist das für mich sehr positiv erstmal konnotiert.
Ja, ich kann das sehr, sehr teilen. Ich habe gerade so gedacht, das Thema Druck und Leistung sollten wir, glaube ich, nochmal differenzieren. Also was ist eigentlich so ein Druckempfinden und was ist eine Leistungsfreude? Du hast den Begriff gerade genutzt. Ich koppel da mal an. Also wirklich dieses tiefe Vergnügen zu haben, an Ergebnissen etwas zu gestalten, etwas zu schaffen. Ich nehme gerne das Beispiel meines Großvaters. Der war ursprünglich Tischler, dann Tischlermeister. Ich habe das geliebt, endlich mal einer, der einen richtigen Job hatte, nicht so wie wir Coaches hier, der hat Sachen gemacht. Und ich erinnere mich noch wie heute, der hat abends dann immer gesagt, so heute habe ich was geschafft, was hast du gemacht? Der hat eine Zeit Tische gebaut, ich habe einen Tisch gebaut. Ne? So hat er große Industriehallen irgendwie mit Parkett und sonst was gefüllt, also ergebnisorientiertes Vergnügen. Und ich mache mal so eine kecke Aussage. Mein Eindruck ist, dass das fast gerade ein bisschen in Vergessenheit gerät. Jetzt müssen wir ja dazu sagen, wir haben das eingangs gesagt, wir gucken das ja aus einer psychologischen Perspektive an. Und ich behaupte mal ganz frech, Leistung ist ein urmenschlicher Wunsch, ein urmenschliches Bedürfnis. Wir wissen, dass es das Basismotiv Leistung gibt. Wir wissen, dass Menschen sich in Leistung und Spiel verwirklichen können. Das ist fast ein kleines Votum, wieder an Leistung zurückzuerinnern, als guter Teil des menschlichen Daseins. Das Gegenteil davon ist nicht Wellness, sondern das Gegenteil ist, eine Situation zu haben, wo ich im Bild eines Autos mich mal wieder kurz runterfahre, wo ich mich entlaste, um dann aber auch wieder Schwung zu holen für eine nächste Leistung. Und jetzt ahne ich schon, während wir das hier so keck sprechen, gibt es die ersten Zuhörenden, die sagen, oh, jetzt gehen sie aber steil, jetzt wollen sie uns hier zu mehr Leistung pushen. Wie siehst denn du die Diskussion gerade, Christopher?
Ja, ich denke, man muss halt unterscheiden zwischen einer selbstbestimmten Leistung und auch einer fremdbestimmten Leistung, die von einem gefordert wird. Und ich sage ja mal, das ist ja im Grunde genommen dann eine schöne Leistung, wenn man die sich von sich selbst fordert. Ja, Anspruch ist ja in meiner Welt zumindest immer Selbstanspruch. Also was verlange ich sozusagen, was erwarte ich von mir selbst? Und ich finde es immer sehr schön, wenn man sich ein hohes Ziel steckt oder überhaupt ein Ziel steckt und wenn man dann in der Lage ist, das zu erreichen, weil das einfach dieses positive Gefühl von Selbstwirksamkeit hinterlässt. Und wenn das gegeben ist, ich glaube, dann macht Leistung auch Freude. Andersrum bedeutet das natürlich auch, wenn ich jetzt ein fremdgestecktes Ziel habe und ich mir das nicht selbst ausgesucht habe und ich erreiche es dann vielleicht auch nicht, sondern ich erreiche irgendwas anderes, möglicherweise werde ich dann noch kritisiert, weil ich das nicht so erreicht habe, wie ich es hätte erreichen können oder wie ich es hätte erreichen sollen. Ich glaube, dass das dann eben zu Frustration führt. Und damit wird dann Leistung auch etwas, was mit ja negativen Emotionen gekoppelt wird. Und wir müssen, wenn wir über Lust an Leistung reden, natürlich auch darüber nachdenken, wie wir so eine Teufelsspirale, weil das zieht einen ja nach unten. Ja, du hast keine Lust, was zu leisten, du gibst dir weniger Mühe. Entsprechend ist die Leistung schlecht, du kriegst eine schlechte Bewertung, du hast noch weniger Lust zu leisten, gehst dem Ganzen aus dem Weg. Ja, dadurch wirst du belohnt, in Anführungsstrichen, weil du musst dich jetzt nicht damit auseinandersetzen. Und so geht eine negative Spirale nach unten halt immer weiter und am Ende machst du gar nichts mehr und hast auch auf nichts mehr Bock. Das Gute ist, und das ist die positive Nachricht auch, die wir ja heute mit reingeben wollen, diese Spirale, die nach unten führt, könnte die gleiche Spirale sein, die nach oben führt. Das heißt, wenn ich Freude an Leistung habe, ich habe mir ein Ziel gesetzt, ich habe dieses Ziel erreicht, ich kriege eine positive Rückmeldung darauf, dann setze ich mir das nächste Ziel vielleicht mit mehr Freude oder ich setze es vielleicht auch ein bisschen höher, erreiche das vielleicht auch, weil ich positiv und motiviert halt rangehe oder ich erreiche es zumindest mit höherer Wahrscheinlichkeit. Und dann habe ich natürlich eine Chance, dass mich die positive Spirale nach oben zieht. Und je nachdem, wie dann eben die Ausgangsbedingungen sind und wie mein Mindset halt auch funktioniert, mit welcher Einstellung ich der Arbeit entgegentrete oder mich darauf einlasse oder mir das zu eigen mache, was da passiert. Je nachdem werde ich von dieser Spirale nach oben gezogen oder ich werde halt nach unten gezogen oder vielleicht ist es mal das eine, mal das andere und ich oszilliere so um den Mittelweg halt drumherum, wie das wahrscheinlich die meisten Menschen machen. Da kann ich dann natürlich deinen Großvater gut verstehen, weil es gibt ja nichts Schöneres, als wenn man, aus meiner Sicht zumindest, wenn man am Ende des Tages sehen kann, was man gemacht hat. Aber jetzt sind wir ja auch immer mehr eine Dienstleistungsgesellschaft geworden und jetzt, außer jetzt vielleicht im verarbeitenden Gewerbe, im Handwerk, also da, wo man wirklich was anfassen kann, was man gemacht hat, haben wir ja natürlich viele Leute, die Brainwork machen, da kannst du nichts anfassen und vieles kannst du vielleicht auch nicht mal richtig sehen. Und wenn du sehen kannst, wenn du vielleicht einen Text geschrieben hast oder wenn du ein Konzept erstellt hast, dann ist es auch ungewiss, was für ein Feedback man da bekommt. Und man muss natürlich auch sagen, Thema künstliche Intelligenz, viele Sachen, die man vielleicht früher noch mit einem gewissen Stolz erledigt hat, da wissen wir ja mittlerweile, dass es inzwischen KI-Systeme gibt, die da gar nicht so schlecht sind. Ja, auch Dinge zusammenzufassen und ja, ganze Bücher im Grunde genommen zusammenzufassen, das entsprechend aufzubereiten. Und ich glaube, das macht es für einige Leute dann halt auch schwierig, weil die dann kaum noch sehen können, was sie gemacht haben.
Es gibt den schönen psychologischen Begriff des Werkstolzes. Und da koppel ich mal an, also darin auch wieder zurückzukommen. Und das ist gerade so schön ausgeführt, wenn wir mal schauen. Also das Ideal wäre ja, wir können uns selbstbestimmt Ziele setzen. Wir können uns selbstbestimmt in Leistung erleben. Für mich ist so das Bild des Sportlers da nochmal sehr passend. Also wenn wir uns anschauen, tun wir einen Sprinter oder einen Hochspringer, einen Weitspringer, eine Weitspringerin, die setzt sich selbst ihre Ziele, erreicht diese oder auch nicht. Und ich finde, einen wichtigen Teil bei Leistung, bei Leistungskultur ist auch wieder neu zu lernen, mit Frustration umgehen zu können. Also natürlich erreiche ich nicht sofort die Perfektion. Ich erreiche nicht jedes Ziel. Und das ist ja auch das, Christopher, wo wir hier immer sehr auch vehement dagegen sprechen, um das mal deutlich zu sagen, auch in dieser Business-Coaching-Welt. Wir können nicht alles sofort erreichen. Aber eben genau aus dem Grund, selbstbestimmt auch an den Zielen zu arbeiten. Und wenn wir so diesen Begriff Business Coaching and More nochmal Raum geben, also das hieße auch für alle Organisationen, für alle Führungskräfte, die uns gerade hören, guckt möglichst, dass ihr das Thema Selbstverantwortung, Selbstbestimmtheit so weit möglich in eure Arbeitskonzepte integriert. Und ich erlebe das immer wieder, wenn wir in Organisationen sind, je selbstbestimmter die Arbeit ist, je besser und langfristig besser wird geleistet. Und dahin zu gehen. Und das Zweite ist eben als Hinweis, eine Möglichkeit für Werkstolz zu entwickeln. Und das geht eben auch in Dienstleistungsbranchen. Am Beispiel, ich arbeite vielleicht im Service Center und die Rückkopplung, die ich bekomme, durch die Kundin direkt in Werkstolz zu überführen. Das heißt, wir brauchen dafür Feedbackschleifen. Und das ist ja die spannende Frage, wie bekommen wir es hin, dass es keine Abwärtsspirale wird, sondern wie können wir denn vielleicht auch mit Coaching-Zugängen, mit Coaching-Techniken diese Aufwärtsspirale irgendwie antriggern, Christopher?
Ja, ich kriege ja immer wieder eine Frage gestellt von vielen meiner Klienten, sehr häufig vor, nämlich die Frage, warum denken meine Mitarbeiter nicht unternehmerisch, so wie ich es mache? Und sage ich immer, ja, das hat unterschiedliche Gründe. Möglicherweise hat es etwas damit zu tun, wie die Leute geführt werden. Und da sind wir genau bei dem Punkt, den du gerade genannt hast, ne? Wie selbstbestimmt kann ich denn arbeiten? Und wenn das alles fremdbestimmt ist auf der einen Seite, also tu es so, wie ich es dir sage, und auf der anderen Seite halt erwartet wird, dass ich total autonom und unternehmerisch halt denke, dann ist das ja ein Widerspruch in sich. Das heißt, wer von seinen Mitarbeitern unternehmerisches Denken erwartet, zumindest auch in einem begrenzten Raum, der muss auch bereit sein, Freiräume einzugeben und reinzugeben in so ein System. Und wer diese Freiräume nicht gibt, ja, der wird sich dann halt weiter wundern dürfen, warum die Mitarbeiter nicht so in Anführungsstrichen funktionieren, wie man sich das halt wünscht, und dass sie nicht so denken wie mit dem gleichen Mindset. Und damit ist schon ein ganz wesentlicher Punkt halt genannt, was Leistung und Freude an Leistung halt ausmacht, nämlich inwieweit ich mir Ziele auch selbst suchen kann. Natürlich kann jetzt in einer Organisation nicht jeder machen, was er will. Darüber müssen wir nicht reden. Aber es gibt ja Spielräume. Und manchmal werden diese Spielräume genutzt. Und da sehen wir, wie sich Menschen halt einbringen über das normale Maß hinaus. Und manchmal werden diese Spielräume super, super eng und klein gemacht. Und dann machen die Leute halt Dienst nach Vorschrift. Weil sie sagen, okay, wenn ich diesen Spielraum nicht habe, den ich auch brauche, um die Dinge so zu tun, wie ich sie gerne machen möchte, weil das auch ein Teil meiner, ich nenne jetzt mal dieses schlimme Wort, Selbstverwirklichung damit drin steckt, dann mache ich es halt nicht, ja. Und dann mache ich aber auch nicht mehr. Und wenn man Mitarbeiter haben möchte, die bereit sind, so diese berüchtigte Extrameile zu gehen, und da sind wir wieder bei dem Thema Leistung. Aber nicht, weil sie dahin gepeitscht werden, sondern weil sie Spaß dran haben, etwas zu machen und weil sie sehen, ich kann was bewegen und das wird auch gewertschätzt. Glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Aspekt bei dem Thema Leistung, der häufig halt vergessen wird. Nach dem Motto, nicht gemeckert ist genug gelobt. Ja, wenn das aber gegeben wird, wenn Wertschätzung gegeben wird, dann kann man sehr, sehr häufig sehen, wenn es echte Wertschätzung ist und nicht nur so eine aufgesetzte, dass dann tatsächlich Leistung, ich will nicht sagen explodiert, aber zunimmt. Und da sind wir natürlich auch beim Thema Vertrauen, was unmittelbar damit zusammenhängt, weil ich muss ja als Führungskraft den Mitarbeitern vertrauen können, um ihnen diesen Spielraum zu geben. Und das kann nicht jede Führungskraft. Und ich kenne ja auch viele Führungskräfte, die sagen, Vertrauen ist gut. Und wir wissen, wie das Sprichwort weitergeht mit der Kontrolle, ne? Und ja, so sehen dann häufig eben auch die Ergebnisse aus. Und das heißt, es ist sehr viel Kultur, die darüber entscheidet, welchen Mindset wir entwickeln, der uns dann die Möglichkeit gibt zu leisten oder eben nicht leisten zu wollen, weil wir eben uns da nicht drin wiederfinden, weil ja alles schon vorgegeben ist. Wenn man jetzt also das ganz ernst nimmt, das Thema, dann müssen wir unbedingt über Unternehmenskultur und auch letzten Endes gesellschaftliche Kultur halt reden. Wenn Leistung etwas ist, was nicht gewertschätzt wird, was nicht gefördert wird und wo ich mich nicht drin wiederfinden kann, warum soll ich dann leisten?
Das heißt, es geht einmal, um noch einen anderen Begriff reinzunehmen, um Autonomie, um die Förderung von Autonomie. Und ich finde nochmal, also ich mach's mal ganz hart. Also ich glaube tatsächlich, dass die Leistungserbringung, die Möglichkeit zur Leistungserbringung im Grunde ein Menschenrecht ist. Weil wir von Kind auf Ergebnisse erzielen wollen, wenn wir uns mal kleine Kinder anschauen, können wir als Alltagsbeobachtung nehmen. Was tun die? Die erleben sich, die fallen hin, dann ist das Knie blutig, dann stehen sie wieder auf. Und das machen die so lange, bis die alleine laufen können. Dann laufen sie weiter und so fort. Ja, und irgendwann erleben die sich selbst. Und das kann auf ganz unterschiedlichen Gebieten sein. Also es geht ja nicht darum, einen sozialen Vergleich herzustellen. Aber es geht darum, sich selbst wirklich ernst nehmen zu können und erleben zu können. Ich mache mal so 2, 3 Beispiele aus Unternehmen, gerade die im Coaching diskutiert werden. Ich habe eine Frage tatsächlich heute noch gestellt bekommen, die fand ich ganz spannend, die nehme ich mal mit rein. Wie gehen wir eigentlich mit jemandem um, der Leistung erbringt, aber umgangssprachlich kein großes Gewese drumherum macht? Also es gibt so einen schönen Begriff der leisen Leister. So, und da haben wir sehr intensiv diskutiert und mein Votum ist ganz deutlich, dass, Christopher, was du gerade gesagt hast, es braucht Feedbacksysteme, es braucht Rückkopplung. Ich will wissen, wo stehe ich? Und jetzt mache ich mal einen politischen Kommentar. Ich halte auch Schulnoten für wichtig. Ich halte Benotungssysteme und Leistungskennzahlen für bedeutsam. Weil nur wenn wir etwas haben, woran wir uns orientieren können, dann können wir überhaupt eine Verortung als Mensch für uns selbst herstellen und dann natürlich auch im Miteinander. Deshalb haben wir viele, viele Möglichkeiten, die Spirale nach oben zu entwickeln. Ich mache eine kurze Zwischenzusammenfassung, damit wir sozusagen einmal so eine Absprungfläche haben, um dann weiterzugehen. Also das Thema Kultur, also eine Feedback- und Leistungskultur, auch das Thema Rückkopplungssysteme. Wir brauchen Autonomie, wir brauchen Vertrauen im Miteinander und wir brauchen die tiefe Erkenntnis nochmal, dass Leistung ein Teil der Menschlichkeit ist. Ich mache mal so eine gedankliche Pause kurz, vielleicht für einen kleinen Moment mal auf die andere Seite gehen. Jetzt leben wir durchaus ja auch in einer Zeit, wo etwas anderes auch gespiegelt wird. Also das Thema, wir sollten aufpassen, uns nicht zu überlasten. Wir sollten aufpassen, nicht zu viel zu arbeiten. Die Diskussion um Konzepte von 4-Tage-Woche. Alles Dinge, die ich übrigens psychologisch nachvollziehen kann. Aber wenn wir das mal einordnen, ist das, Christopher, für dich ein Widerspruch? Oder wie siehst du auch diese Konzepte organisationaler Art?
Also für mich ist das überhaupt kein Widerspruch. Für alle, die das nicht wissen, ich oute mich ja hier auch als Unternehmer, der ja selber bei sich im Unternehmen, und mein Unternehmen besteht nicht nur aus dem Hier, die 4-Tage-Woche eingeführt hat in diesem Jahr. Und ich bin da auch, ich habe das ja auch publik gemacht, ist auch gepostet im Internet, nicht nur für gelobt worden, sondern da gab es natürlich auch Kritik, die 4-Tage-Woche ist das der Untergang des Leistungsprinzips und so weiter. Ich sehe das überhaupt nicht so. Nur weil jemand da ist, heißt das nicht, dass er leistet, sondern ich bezahle meine Mitarbeiter für Wertschöpfung und nicht dafür, dass sie im Büro sitzen oder zu Hause vorm Computer sitzen. Wir haben ja auch Homeoffice. Also da habe ich auch das Vertrauen in meine Mitarbeiter, dass die arbeiten, nicht nur arbeiten, sondern dass sie Leistung bringen, dass also wirklich was dabei rauskommt, auch wenn die zu Hause sitzen. Vielen Unternehmen ist ja dieses Vertrauen nicht da. Da will man, dass die Mitarbeiter jetzt wieder zurückkommen, weil man der Meinung ist, sonst würden die keine Leistung bringen. Da sind wir genau wieder bei dem Thema. Also ich glaube, eine 4-Tage-Woche kann Sinn machen. Sie muss es nicht in jeder Konstellation und auch nicht jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin möchte das. Ja, also das ist ja gerade das Schöne. Es gibt individuelle Lösungen. Und dann wollen wir aber die große Gießkanne über alle sozusagen wieder verteilen. Das macht für mich relativ wenig Sinn. Wir haben halt hier bei uns in der Firma zu dieser Lösung gefunden, weil das gemeinschaftlich getragen wurde und weil das gewollt war und weil wir auch die Möglichkeit gesehen haben, das zu machen. Und ich glaube nicht, dass meine Mitarbeiter Leistungsverweigerer sind, ganz im Gegenteil. Sondern ich glaube, dass die umso mehr leisten können, weil sie für sich eine andere Form von Balance gefunden haben. Und das ist auf alle Fälle etwas, was mir wichtig ist, was ich auch am Anfang sagte. Wie kann ich leisten, aber nachhaltig und langfristig, ohne mich zu verschleißen? Und wenn ich Leute habe, und bei mir ist das ja so, die für Brainwork bezahlt werden, ja, die gut im Denken und im Recherchieren und im Schlussfolgern und im Schreiben sein müssen, dann glaube ich, macht es sehr viel Sinn, wenn man es mit Menschen zu tun hat, die für sich eine gute Balance gefunden haben, die Spaß haben an Leistung, weil sie nicht das Gefühl haben, wie eine Zitrone ausgepresst zu werden. Und die gerade deswegen nicht weniger leisten, sondern meiner Meinung nach sogar mehr und sogar schlauer. Wir müssen schlauere Wertschöpfung erbringen. Wir müssen schlauer leisten. Denn eins ist ja wohl auch mal ganz klar. Mit jetzt der schieren Arbeitskraft von großen asiatischen Ländern können wir in Deutschland, wenn ich jetzt mal das ganz große Fass aufmache, sowieso nicht mithalten. Das ist ja eine Fantasie. Ja, wir werden ja hier nicht zur 80-Stunden-Woche zurückkehren. Und das ist auch nicht das Asset, was wir haben, sondern das Asset, wenn wir es überhaupt haben, besteht ja darin, dass wir schlauer arbeiten können. Dann sollten wir es aber auch tun. Wir müssen mit unseren Stärken arbeiten, mit den Stärken, die unsere Kultur bietet, die auch eine Kultur bietet, einer freiheitlich-demokratischen Kultur, ja, eines freiheitlich-demokratischen Landes. Das sollten wir mal auch nicht vergessen. Das wird manchmal nämlich so in Vergessenheit geraten, wenn man die Leistung solcher Länder vergleicht mit Ländern, wo eine ganz andere Kultur halt herrscht. Dann müssen wir aber auch mit diesen Stärken arbeiten. Und wir sollten nicht darauf schauen, wie man in einem System, was vielleicht auch eher repressiv unterwegs ist, immer mehr Leistung aus den Leuten halt herauskitzelt. Ich glaube, dass das weder unter menschlichen noch unter langfristigen Leistungsgesichtspunkten wirklich klug ist, wenn wir uns nicht verschleißen wollen. Und wenn man das Pferd so aufzäumt, dann ist es überhaupt kein Widerspruch zu sagen, wir haben die 4-Tage-Woche eingeführt und ich glaube, unsere Leistung ist besser denn je.
Ich finde das total spannend, auch nochmal so ganz persönlich zu hören. Und das ist ja auch gesagt, das ist ja auch veröffentlicht. Und ich finde diese Diskussion total wertvoll. Und das aus meiner Sicht was ganz Entscheidendes gesagt. Also nicht die Gießkanne über alles, sondern die individuellen Konzepte zu finden, die jetzt in dem Fall zu euch und eurem Team passen, die zu euren Anforderungen passen. Und ich bieg mal nochmal ab beim Thema Leistung zu dem, wo du gerade warst, nämlich was macht uns eigentlich aus, also auch gesellschaftlich aus. Und ich nehme mal bewusst den Begriff Kreativität in den Mund. Also wirklich zu denken und über Denkleistung, über Kombinationsleistung, über die Begabung von ganzheitlicher Wahrnehmung Neues zu gestalten. Und ich will sicher gehen, dass wir nicht ein falsches Bild erzeugen, weil für mich wäre Leistung nicht der Hamster im Rad, der noch effizienter läuft, der noch schneller läuft, der noch eine Umdrehung mehr macht. Ich habe viele Klienten und Klientinnen, die zu mir kommen, hochgradig erschöpft, die von einem Meeting zum anderen rennen und denen gebe ich immer so eine kleine liebevolle Intervention, die ich kurz teile. Die Intervention lautet, wie viele Meetings ohne zwischendurch Pause haben Sie an diesem Tag, haben Sie in der Woche? Und die meisten Antworten bei dem Begriff Pause, hören Sie bloß auf, ich bin durchgetaktet. Ich sage, das ist hochgradig interessant, wozu führt denn das Durchtakten? Das Durchtakten führt nach Erzählungen meiner Klientinnen, dass die kurzfristiger denken, dass die schneller denken, aber nicht, dass sie ganzheitlicher wahrnehmen, nicht, dass sie vertieft denken, nicht, dass sie neue Lösungszugänge finden. Und deshalb bin ich ein großer Verfechter davon, auch im Kleinen, wenn wir auch gucken, wir sind wieder bei dem Bild Spirale nach oben, dass wir uns prüfen, wie verbringen wir eigentlich die Woche? Also was tun wir, um real Ergebnisorientierung zu unterstützen bei uns selbst, bei unseren Mitarbeitenden, bei unseren Kollegen, bei anderen? Und es geht eben nicht über und noch ein Meeting und noch ein Meeting und noch ein Meeting, sondern es geht darum, einen Rhythmus zu finden. Und ich mag diesen Begriff des Rhythmuses sehr, weil jede Organisation, jedes Team, auch jeder Mensch hat einen individuellen Rhythmus. Und Christopher, das, was ihr gefunden habt für euch nach deinen Beschreibungen, scheint mir der Rhythmus der Round Group zu sein. Also ihr habt einen Rhythmus für euch gefunden im Miteinander, eine Kultur gefunden, die kongruent und stimmig das erbringt, was ihr braucht, in einem Miteinander, was alle als angenehm und positiv empfinden. Und das rauszufinden, das ist, glaube ich, die eigentliche Denksportaufgabe. Also von daher will ich das nochmal dick unterstreichen, meine Meinung reingeben. Also ich halte überhaupt nichts davon von Copy-Paste. Das funktioniert in Firma A, funktioniert bei B. Das funktioniert in Land A, funktioniert in Land B. Wir sind hochgradig individuell und kreativ darauf angewiesen, gemeinsam detektivisch neugierig rauszufinden, was brauchen wir an Rahmenbildung, um uns selbst in Leistung erleben zu können, um ergebnisorientiert sein zu können. Und das ist die Denksportaufgabe, die vor uns liegt, die übrigens vor allen Führungskräften vor uns liegt. Und das ist die eigentliche Herausforderung. Dafür hilft tatsächlich auch ein Coaching-Raum ab und an, nämlich einmal einen Schritt zur Seite zu gehen, rauszugehen und zu überlegen, ist es überhaupt sinnvoll, als Hamster im Laufrad zu laufen? Ist es sinnvoll, das in einer bestimmten Geschwindigkeit zu tun? Was ist der Preis?
Was lebt man den Leuten auch vor, die man führt? Denn wenn ich selber als Hamster unterwegs bin, sage ich ja immer, das ist ja auch kulturprägend. Ja? Kultur und Werte in einem Unternehmen werden ja nicht dadurch umgesetzt, dass man sie verordnet, sondern Kultur ist das, was vorgelebt wird. Und wenn man den Leuten diese Art von Leistung vorlebt, also das Hamsterrad jetzt mal überzeichnet formuliert, dann hat man das Gefühl, dass man ganz viel macht, aber außer viele Meetings, wo dann auch viel heiße Luft häufig produziert wird, kommt eigentlich gar nichts dabei raus. So, jetzt überrasche ich jetzt vielleicht auch mal die Zuhörerinnen und Zuhörer damit, wie wir das bei uns handhaben. Wir machen total wenig Meetings. Das ist mir auch wichtig, weil ich halte überhaupt nicht viel von dieser Meetingkultur. Die meisten Meetings, die ich gesehen habe und bei denen ich selber dabei war, auch jetzt in meiner Rolle als Coach, waren überflüssig. Das muss man in dieser Deutlichkeit halt sagen. Die Meetings wurden gemacht, weil die im Kalender drin standen, weil das turnusgemäß stattzufinden hatte. Und alle haben natürlich auch ihre Zahlen und ihre Berichte halt geliefert. Aber der Informationswert, den das Ganze für die Firma dann letzten Endes hatte, schien mir sehr überschaubar. Und da habe ich auch gesagt, nee, das machen wir bei uns anders. Und wir reduzieren die Meetings auf das Allernotwendigste. Also wir haben wirklich nicht viel. Ich persönlich habe ein großes Meeting in der Woche und das dauert eine Stunde. Ja, nur mal, um das auch so zu quantifizieren. Das funktioniert. Ich glaube, dass die Kunst bei jedem Meeting darin besteht, sich vorher die Frage zu stellen, wozu ist das wirklich gut? Und was würde passieren, wenn wir das einfach weglassen? Und auch da, der Chef muss nicht alles alleine erfinden. Da die Mitarbeiter nicht nur zu bitten, reinzusteigen, sondern sie auch zu fordern und damit auch Freiräume reinzugeben, zu sagen, ihr könnt selber entscheiden, ob wir das jetzt machen oder nicht und ob ihr das für sinnvoll haltet oder nicht. So habe ich das zum Beispiel auch gemacht. Das bringt Freude an Leistung, weil die sagen, ja, dann lassen wir das weg und dann machen wir lieber etwas, wo wir Spaß dran haben, was der Firma halt auch was bringt, was mir persönlich auch was bringt, wo ich selber auch Spaß dran habe. Und das merkt man, glaube ich, halt auch. Und das ist in Anführungsstrichen das Geheimnis. Das zweite Geheimnis hast du schon genannt. Es geht um Individualität. Was für den einen eine Wohltat ist, ist für den anderen eine Bestrafung. Gute Führungskräfte differenzieren. Was in einem Unternehmen sehr gut funktioniert, was bei uns sehr gut funktioniert, muss im nächsten Unternehmen überhaupt nicht funktionieren. Ich würde nie sagen, ihr müsst es alle so machen wie hier und dann ist alles wunderbar und schön. Das ist ja vollkommen naiv und würde eben auch über die ganze Individualität, die notwendig ist, weil Menschen sind Individuen. Und auch in den kollektivistischen Ländern am Ende sind es alles Individuen mit vielleicht ähnlichen Motiven, aber im Kern, wenn ich mit Menschen zu tun habe, und das haben wir ja als Coaches, sehe ich dann doch immer sehr, sehr persönliche Motive, die die Menschen bewegen. Und da halt zu schauen, wie können die das einbringen, wie können die das leben, wie können sie ein Leben führen, ohne sich kaputt zu verschleißen und trotzdem oder gerade deswegen Freude an der Leistung zu haben, das ist für mich, was ich als schlaues, als smartes Arbeiten und als smarte Leistung bezeichnen möchte. Und das andere ist einfach nur mehr arbeiten, ohne dass vielleicht aber auch mehr dabei rauskommt. Nur weil ich mehr Meetings mache, heißt das ja noch lange nicht, dass das gut ist für die Firma. Ja, das ist, wir müssen darüber nachdenken, wie wir arbeiten und meiner Meinung nach müssen wir schlauer arbeiten. Und wenn wir schlauer arbeiten, dann können wir Leistung bringen, ohne dass wir mehr arbeiten. Aber es ist gar nicht so einfach, schlau zu arbeiten. Und häufig steht uns ja eine alte Kultur auch ein Stück weit da noch im Weg. Da müssen auch mal mit Zöpfe abgeschnitten werden. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir jetzt ja mit einer immer wieder auch beklagten neuen Generation zu tun haben, die auf einmal nicht mehr die alten Regeln befolgt. Ja, und gerade auch die Leute in meinem Alter, ich sag mal so 50 plus, da kenne ich auch viele, die beklagen sich ja eher über die jungen Leute. Ich finde das ganz großartig, dass die das Spiel mal nicht mal so mitspielen und auch so angebliche Sicherheiten in Frage stellen. Und ich erlebe die überhaupt nicht als Leistungsverweigerer. Gar nicht. Überhaupt nicht. Die stellen ganz kluge Fragen. Und viele alte Führungskräfte sind es aber nicht gewohnt, kluge Antworten darauf zu geben, weil sie halt wie immer machen. Und das ist eher so die Empörung, die dann manchmal kommt, die wollen nicht oder die haben hohes Anspruchsdenken. Ja, das mag vielleicht in Teilen durchaus so sein, aber ich erlebe keine Generation, die nicht genauso wie jede andere Generation, wenn man mal genau hinschaut, Freude an Leistung hat, sofern die Rahmenbedingungen dafür stimmen. Und das ist die große Herausforderung, die ich zurzeit sehe. Und ja, man muss natürlich auch passende Rahmenbedingungen halt machen. Wir sehen das ja auch im ganz großen Feld in der Politik. Immer da, wo sich die Leute übergangen fühlen, immer da, wo die Leute das Gefühl haben, ich werde nicht gefragt, es wird über mich entschieden, über mich hinweg entschieden. Ja, es wird irgendwas vorgegeben, was ich nicht für sinnvoll halte, weil es mir nicht erklärt wird. Da protestieren die Leute. Da gehen die Leute in eine Protesthaltung mit den entsprechenden Konsequenzen bei den Wahlen. Ja, ich will jetzt nicht das ganz große Fass aufmachen, aber psychologisch gesehen ist das ein sehr ähnlicher Mechanismus, den man hier beobachten kann. Also geben wir den Leuten doch nicht nur das Gefühl, dass sie gehört werden, sondern hören wir die Leute und reagieren darauf wirklich echt, so wie jede gute Führungskraft das machen sollte. Nicht so zu tun, als ob ich zuhöre, um dann die Leute davon zu überzeugen, von meiner Meinung, damit sie mit ihrer Meinung reingehen und mit meiner rausgehen und ich mich dann toll und großartig fühle, sondern im Gegenteil mal wirklich zuhören, wirklich mal was mitnehmen, nicht immer sofort eine Antwort haben, sondern erstmal die Dinge sacken lassen. Und dann auf die Leute wirklich eingehen und vielleicht auch mal selber sich davon halt berühren lassen und ja auch akzeptieren, dass man vielleicht nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Und das wünsche ich halt vielen Führungskräften, dass sie mehr Fragen stellen und mehr zuhören und nicht so viel Trompeten und Vorgaben machen. Das macht das Leben leichter, das macht für die Mitarbeiter das Leben auch leichter und es macht mehr Freude an Leistung.
Und es geht darum, ich sehe dich, ich höre dich, ich nehme dich ernst.
Und ich wertschätze dich.
Und ich wertschätze dich. Also ich sehe dich, ich wertschätze dich. Und genau was du gerade beschrieben hast von der ach so jungen Generation, welchen Buchstaben wir jetzt auch immer da wählen. Also ich erlebe das tatsächlich auch anders. Und das meines Wissens nach gibt das die Studienlage auch her. Es gibt keine faule Generation. Das ist ein totaler Bullshit. Das muss man, glaube ich, in der Deutlichkeit auch mal so sagen. Es gibt Menschen, die sich andere Rahmenbedingungen wünschen, die nicht mehr jeden Quatsch mitmachen. Das ist doch großartig. Das heißt, das Votum, was ich aus einer Coach-Rolle ganz bewusst auch nochmal einnehmen mag, ist, lasst uns die Feedback-Schleifen, die wir gerade bekommen, ob gewollt oder ungewollt, ernst nehmen und genau daraus lernen und wieder zurückzukommen zu einer Ergebnisfreude, zu einer Leistungsfreude und im besten Titel dieses Podcasts wieder Lust auf Leistung zu haben, Lust auf Ergebnisse in einem Rahmen, der nicht nur kurzfristig effizienzgetriggert ist, sondern der mittel- und langfristig uns Freude bereitet.
Das ist das perfekte Schlusswort, Andreas. Ich würde sagen, damit sind wir auch wieder mal am Ende der heutigen Folge angekommen. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch wie üblich Tschüss und auf Wiederhören zu sagen und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und gerne auch hoffentlich positiv bewerten und uns auch wieder beim nächsten Mal zuhören würden. Für heute sage ich erstmal Tschüss und hoffe, wir hören uns bald wieder.
Eine gute Zeit.
Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören.